Eierlikör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. Wir sitzen hier wieder zu dritt. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr zuhört.
Herzlich willkommen, hallo.
Hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße dich sehr klassisch, nicht mehr irritierend.
Okay, nicht mehr irritierend. Wir sind nämlich auch heute nicht in einem so, es irritiert vielleicht auch das Feld. Und ich möchte vorab noch einmal was loswerden zur letzten Folge und daran anschließen. Wir waren nämlich in der letzten Folge bei der systemischen Haltung unterwegs. Von Studierenden oder von KI, die macht er immer systematisch raus. Das möchte ich noch einmal kurz noch anschließen.
Das irritiert mich.
Das irritiert. Also wenn ihr systematische Haltung in der sozialen Arbeit oder so lest, dann war das die KI. Und wir kommen heute zu einem ganz anderen System oder zu einer ganz anderen Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, nämlich zu der klinischen Kinder- und Jugendhilfe. Und ich freue mich, dass wir mal über diesen Bereich sprechen, der uns vielleicht doch eher ein bisschen, mir jedenfalls, ich kann für mich nur sprechen, ein bisschen fremd erscheint.
Ja, das geht mir auch so. Und gleichzeitig, also ich glaube, das liegt auch daran, weil wir alle drei eine ähnliche, Herkunft klingt jetzt komisch, also akademische Herkunft, beruflich, ja, genau, ja. Also wir alle sehr sozialpädagogisch orientiert sind und da nicht so sehr sozialarbeiterisch und wir haben ja in Aachen bei uns auch den klinisch-therapeutischen Master in sozialer Arbeit. Und da habe ich mich erstmal auch so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, weil vorher ist mir das nie begegnet. Ich meine, kannst du den Begriff klinische Jugendhilfe?
Nee. Klinische soziale Arbeit, ja. Aber klinische Jugendhilfe nochmal speziell?
Also ich hatte mal so einen Träger auch gelesen, als ich mich mal irgendwann bewerben wollte. Da bin ich aber nicht hingegangen. Aber da habe ich mich kurz damit auseinandergesetzt, aber sonst auch wirklich nicht. Und deswegen möchte ich mal unsere Zuhörenden, weil du das gerade sagtest, mit unserer Herkunft einmal davor warnen, dass wir so ein bisschen ja aus der gleichen Richtung kommen und dass wir deswegen das Thema vielleicht nicht in seiner Breite darstellen, wie wir es müssten, wenn vielleicht auch andere Perspektiven mit am Tisch wären. Also wir sind so sehr aus der gleichen Richtung da geprägt und deswegen Warnung, es wird vielleicht ein bisschen einseitig, nein?
Ja, vor allem wahrscheinlich nicht in diese methodisch-technischen Tiefen konkret, ne, weil wir alle jetzt keine KlinikerInnen sind, sondern wir sind haben sozialpädagogische Perspektiven auch auf Kinder- und Jugendhilfe. Trotzdem finde ich es spannend, das heute mal zu diskutieren. Also das ist ja durchaus.
Aber selbst spannend. In der Psychologie, wo es ja sehr dicht ist, gibt es ja auch unterschiedliche Richtungen. Da gibt es ja auch die klinische Psychologie. Das sind die, die sich mit Störungsbildern und so weiter beschäftigen. Und das brauchen ja auch dann die, die in die therapeutische Richtung weitergehen. Also auch innerhalb der Psychologie gibt es dann auch mal Unterschiede mit einer klinischen Perspektive. Und die meint ja immer eine, ich sag mal, sehr stark an diagnostisch störungsorientierten Bildern. Und trotzdem begegnen uns im Alltag ja durchaus auch junge Menschen, die Kontakte haben, sowohl zu Psychotherapie als auch zu Kinder- und Jugendpsychiatrie stationär. Es lohnt es sich, glaube ich, schon mal, das ein bisschen aufzudröseln und zu gucken, was sind eigentlich die Unterschiede, wie sieht das aus mit Zusammenarbeit, was sind so die dahinter sich verbergenden Annahmen und Grundrichtungen. Ich sage mal, wir haben auf der einen Seite das naturwissenschaftlich, da wo die Psychologie einzuordnen ist. Und wir kommen ja eher so aus den Sozial- und Gesellschafts-Geisteswissenschaften. Das macht ja schon einen Unterschied auch in der ganzen Denke.
Ja, absolut. Und vielleicht steigen wir einfach mal darüber ein, um zu gucken, also was ist denn jetzt für euch eigentlich der Unterschied zwischen Kinder- und Jugendhilfe? Und ich sag mal, wenn wir jetzt dann ins Gesundheitssystem wirklich jetzt mal ganz klar gehen und sagen, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie, Kinder- und Jugendlichen Psychiatrie, wo sind da für euch auf den verschiedenen Ebenen die Unterschiede? Einfach nur so erstmal aus eurem Praxisnähkästchen geplaudert.
Also ich würde schon sagen, ich kann das andere besser beschreiben noch, was die brauchen ja immer sozusagen eine Diagnose. Ohne Diagnose keine Therapie. So, natürlich gibt es dann erste Sitzungen, wo man so ein bisschen sondiert schon mal, ne? Aber ich sag mal, für eine langfristige Unterstützung, psychotherapeutisch, psychiatrisch, braucht es sozusagen eine Diagnostik, eine Anamnese, Und da sind wir in der Jugendhilfe ja, was Diagnostik angeht. Vielleicht würden wir dann eher von Fallverstehen sprechen. Da gibt es ja gewisse Vorbehalte auch gegenüber dieser diagnostischen Perspektive.
Oder? Gerade auch aus der systemischen Sichtweise, ja. Also weil wir eine Offenheit, weil wir eine Neugierde, ein Verstehen wollen haben. Und wenn man so Leute in so Diagnosen aufgeteilt hat, dann fällt das erstmal weg, weil dann erklärt sich dies, das und der darf auch nur so handeln. Dann sind wir schnell in diesen Komplettierungsdynamiken, die wir auch in der letzten Folge hatten, was halt so für Krankheitsbilder spricht. So. Und deswegen bin ich da in der Kinder- und Jugendhilfe immer so ein bisschen, ich möchte mehr mit Offenheit nochmal rangehen. Und was war nochmal die Frage?
Die Frage war sozusagen, wo es in der Praxis Berührungspunkte gab. Da wollte Michael ja eigentlich darauf hinaus. Also ich sag mal so, uns begegnen ja schon junge Menschen, bei denen wir an unsere Grenzen kommen vielleicht oder wo man anders vielleicht besser formuliert sagt, da ist die Unterstützung, die wir durch unser Angebot leisten können mit der Kinder- und Jugendhilfe nicht ausreichend, um den Bedürfnissen dieses jungen Menschen gerecht zu werden.
Genau, und da gibt es auf jeden Fall, würde ich auch sagen, in der Kinder- und Jugendhilfe einfach Grenzen, die wir auch anerkennen sollen. Und wir sind da hoffentlich gut darin. Ich würde immer Kinder- und Jugendhilfe sehr gut darin sehen, dass sie auf Grenzen hinweisen kann und dann auch auf andere Stellen verweisen kann. Das würde ich auch, ist die riesige Chance der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe, weil wir wissen, wann wir andere helfende Systeme dazuziehen müssen. Und das ist aber so ein bisschen in der Klinik, braucht es halt genau diese Eintrittskarte nochmal mehr, die Eintrittskarte der Diagnose. Und trotzdem gibt es ja auch so Psychotherapien oder Therapien, therapeutische Settings, die ohne offizielle Diagnose erstmal funktionieren, wenn ich viel Geld auf den Tisch lege.
Ja, also was ich mich halt frage, was jetzt auch bei euch schon ein bisschen enthalten war, ist ja, wenn man, also ich habe mich jetzt auch, mir ist das irgendwann mal begegnet mit der klinischen Jugendhilfe und ich habe die halt auch so wie ihr gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und die wird an anderen Stellen schon auch souveräner vertreten, dass ich so, okay, wenn man sich schon lange mit Jugendhilfe beschäftigt, ist das halt spannend. Ne? Und die Frage ist ja jetzt an der Stelle, halten wir hier die Grenzen der Systeme ein? Da sagen wir, das eine ist, ich sage ganz häufig, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, das ist Jugendhilfe und das ist eher so Gesundheitswesen, sagt man ganz häufig, wird ja auch kritisiert, ne? Wird ja auch bei, ich glaube, es gibt auch Regionen, ich glaube in Berlin machen jetzt zum Teil, dass die auch über den Paragraph 27.2 und Hilfen zur Erziehung auch sehr klinische Angebote da anbinden können. Also es gibt ja immer wieder Versuche, diese Brücke, also eine Brücke zu bauen, zu sagen, das sind zwei getrennte Systeme. Und da kann man ja aus einer fachlichen Logik schon sagen, okay, geht das so eigentlich? Also reicht es, wenn wir sagen, wir halten jetzt so den Bildungs-, Erziehungs- und Entwicklungsauftrag so, den tragen wir so voran? Oder scheitert das nicht zwangsläufig an der Realität, weil natürlich Kinder und Jugendliche gerade in besonderen Lebenskontexten, auch in Arbeitsfeldern, dann in der stationären Jugendhilfe, Traumatisierung haben, psychische Auffälligkeiten haben und so weiter. Also haben wir in der Jugendhilfe, und da kommen wir, glaube ich, zu dem entscheidenden Punkt, den wir diskutieren können heute, haben wir einen eigenen klinischen Auftrag. Das finde ich spannend.
Boah, das ist auch eine schwierige Frage. Also ich sag mal, einen ganzheitlichen Blick und Kooperation mit diesem System, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ne? Da müssen Ebenen oder Wege geebnet werden, die es erleichtern. Es gibt ja auch verschiedene, wie du schon gesagt hast, Städte, Länder, die verschiedene Sachen ausprobieren, wo verschiedene Disziplinen dann zusammenkommen und gemeinsam sozusagen sich da auf den Weg machen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das braucht es und das gehört zur Professionalität dazu. Aber ob wir jetzt mit unserem spezifischen Jugendhilfe-Instrumentarium und unserer Qualifizierung dafür. Ja, es ist die Frage, wie viel medizinisch-therapeutisches Wissen, auch über Störungsbilder, brauche ich? Und wo ist dann die Grenze, wo es tatsächlich dann weitergeht? Also ich würde schon so weit gehen zu sagen, natürlich braucht es, dieser professionelle Blick sollte auch umfassen, dass ich erkennen kann, wo jemand eine weitere andere Unterstützung benötigt. Dafür muss ich ja ein gewisses Wissen mitbringen. Ich würde aber schon auch warnen davor, dann selber in so eine therapeutische Richtung zu gehen. Ich sag mal, es gibt ja so Traumapädagogik. Na, das geht ja alles schon so ein bisschen in diese Richtung mit rein. Ich tue mich da schwer mit.
Und ich finde auch wahnsinnig wichtig anzuerkennen, was sind die Grenzen von mir in meiner Profession.
Und Qualifikation, ja.
Ja, was sind die Grenzen einfach da? Und das auch auf dem Schirm zu halten. Und ich bin jetzt nicht eine kleine Therapeutin oder so, sondern ich bin Sozialarbeiterin und kann das oder das. Und ich erkenne meine Grenzen an. Und ich glaube, da sind wir eigentlich sehr gut drin. Und wir Das können wir und das können viele und das können auch unsere Studierende. Auch wenn die oft sagen, ich weiß das nicht, aber das ist doch gerade die Chance, die in der Kinder- und Jugendhilfe, in der sozialen Arbeit steckt, dass wir Grenzen anerkennen und dass wir nicht meinen, wir sind die, die überspitzt gesagt Männer in Weiß, die jetzt jedes Problem lösen können. Alleine.
Ich könnte natürlich auch so argumentieren, wenn wir uns jetzt unsere Adressatengruppe anguckt, dann spielen natürlich psychische Herausforderungen, Erkrankungen eine zunehmend größere Rolle und betreffen schon einen signifikanten Anteil von vielleicht 20-25%, wenn man so Richtung Depressionen guckt und sich da aktuelle Jugendstudien anguckt. Thema Einsamkeit, auch psychosomatische Erkrankungen, wenn wir da Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, da gibt es das DRK-Gesundheits- oder Präventionsradar nennt sich das, glaube ich, wo wirklich sehr, sehr viele junge Menschen davon sprechen, dass sie Schlafstörungen haben. Na, und da ist schon die Frage, bei Schlafstörungen, okay, da kann ich natürlich noch so ein bisschen Tipps geben und kann sagen, okay, überleg doch mal einen geregelten Tagesablauf, Medien, Rituale. Da würde ich sagen, fühle ich mich sicherer drin. Wenn es dann Richtung Kopfschmerzen geht, Ausgleich und so weiter davon vielleicht auch noch ein bisschen, aber
also vielleicht müssen wir uns mal so ein bisschen definitorisch annähern, was das denn eigentlich sein soll. Ich finde nur mal, also als kleiner Erfahrungsbericht zur Kooperation. Ich habe ja lange in der Familienberatungsstelle gearbeitet und da gab es natürlich immer Fälle, wo, ich glaube, über die thematische Relevanz sind wir uns, glaube ich, einig, dass es natürlich auch Konstellationen gibt, wo Jugendliche psychische Auffälligkeiten haben und so weiter. Aber wenn da mit dem, das wurde eher wirklich über so ein Kooperationsmodell gelöst, dass man gesagt hat, ja, das, da sind auch rechtliche Grenzen, institutionelle Grenzen und das muss letztendlich in anderen Systemen verortet werden. Und wenn es da eine Kooperation gab, muss ich aber ganz ehrlich sagen, war die häufig extrem holprig. Also es war überhaupt nicht ganzheitlich. Also dann, ich habe da nie was mitbekommen, was machen die da jetzt in der Psychotherapie? Die haben nicht mitbekommen, was machen wir bei uns in dem familientherapeutischen, systemischen Setting? Also das ist schon auch ja irgendwo, wenn man jetzt mal so einen ganzheitlichen Blick auf den Fall nimmt, auch irgendwo schräg.
Ja.
Oder?
Das Gefühl habe ich auch.
Ja, und ich finde auch, was auch leider oft, jetzt bin ich sehr pauschalisierend vielleicht unterwegs, aber was auch manchmal so ist, ist, dass PsychiaterInnen vielleicht gerade nochmal, das ist ja auch aus dem klinischen Kontext, da gibt es sicherlich auch ganz viele Studien zu, wer hat eigentlich welche Machtquellen? Und da ist die soziale Arbeit oder die Kinder- und Jugendhilfe nicht ganz weit oben leider angesiedelt, sondern da entscheiden erstmal wieder, jetzt sage ich es nochmal, Männer in weißen Kitteln.
Was natürlich daran liegt, dass ich, ne, wir haben da eine Naturwissenschaft, die beruft sich sozusagen auf nochmal andere, vielleicht handfestere Diagnosesysteme. Ja. Ich sag mal, die machen dann ja eine ganz ausführliche Anamnese mit hormonell, neurobiologisch, versuchen sozusagen Krankheitsbilder zu erkennen. Da gibt es dann ja auch wenig zu diskutieren. Erstmal ne, bei der Diagnose, dass man tatsächlich sowas kann, das haben wir ja nicht. Bei uns ist es ja so ein bisschen wischiwaschi, überspitzt formuliert. Ne? Also ich sag mal, die haben ja schon ein bisschen ein anderes naturwissenschaftliches Handwerkszeug da und haben dann da eine Diagnose stehen. Gut, das hilft auch erstmal keinem weiter. Ne? Eine Diagnose ist dann da und wir wissen auch, dass sozusagen ja Dinge auch miteinander zusammenwirken, ne? Und Ursache, Wirkung und so weiter, Kausalität. Ne? Natürlich kann ich, wenn ich in einem System mich wohlfühle, da Selbstwirksamkeitserfahrung mache, hat das natürlich Auswirkungen auch auf Fragen von Depressivität und so weiter. Ne? Ich kann natürlich auch eine Tablette schmeißen und sowas. Und da kommen wir dann ja wieder ins Spiel.
Und da sind ja auch dann also eigene Komplizierungsdynamiken, die damit einhergehen, so, ne? Erwartungen, wie gehe ich damit um, wenn mir jemand sagt, ich habe eine Depression, ich kann sowieso nicht gut aufstehen, wie wird eigentlich damit umgegangen, wenn ich solche Diagnosen gestellt bekomme und wie kann man das gut auch ins Selbstbild wieder bringen und wie kann ich damit eigentlich einen guten Umgang finden, wenn ich so eine Diagnose bekomme? Das fände ich sehr, sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall. Gleichzeitig, ich versuche mal so ein bisschen den Schwenk in Richtung des Definitorischen zu bekommen, weil ich finde, also was ihr so erzählt habt, da könnte man ja wirklich die Idee bekommen, macht es nicht doch Sinn, dass wir qua eigener Profession doch auch eine klinische Expertise haben und sagen, wir müssen das nicht alles an die, wir treiben jetzt mal, ne, an die Männer in weißen Kitteln. Klingt jetzt auch irgendwie komisch, aber die abgeben, sondern auch zu sagen, auch im Sinne der Familien, auch der jungen Menschen und Jugendlichen macht es doch Sinn zu sagen, wir sollten auch fit sein. Wie das dann aussehen kann, auch in Studiengängen und so, ist dann nochmal eine andere Frage, weil ich finde, es kann ja auch irgendwie nicht sein, dass wir dann in der sozialen Arbeit irgendwie alles machen und alles mitbringen müssen. Das ist natürlich auch schwierig. Aber lass doch mal kurz auf die klinische Sozialarbeit schauen, weil das Problem ist auch, es ist eigentlich kein gesetzlich definierter Begriff und auch, also er taucht eigentlich eher so in diesem Diskurs der klinischen Sozialarbeit auf und das SGB VIII ist ja ganz anders angelegt. Also wir hatten vorhin ja auch schon mal überlegt, so Paragraph 35a ist so eine Einflugschneise, wo man sagt, da gibt es auch viel so psychiatrische Gutachten, die da irgendwie eine Rolle spielen und so. Aber ansonsten ist das doch alles sehr unklinisch.
SGB VIII ist nochmal, ich möchte es nochmal für unsere Zuhörerinnen sagen, das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Also nur noch mal kurz als Rückblick und jetzt hast du noch den 35a definiert. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz.
Ja, vielleicht können wir das zusammen mal ein bisschen, da geht es so um Eingliederungshilfe bei seelischen Beeinträchtigungen. Das macht ja jetzt auch im Kontext so der Inklusionsdebatte auch noch mal ein großes, macht ein großes Fass auf letztendlich. Es war halt immer so, dass wenn es irgendwie noch etwas braucht an Unterstützung bei diesen Beeinträchtigungen, dass da auch immer sehr stark psychiatrische und psychologische Perspektiven über Gutachten und so weiter Stellungnahmen eine Rolle gespielt haben. Oder ist euch jetzt noch eine andere klinische Perspektive so qua SGB VIII oder so also bei mir nicht.
Eigentlich nicht, nee.
Also wenn?
Also zumindest nicht gekoppelt mit an Leistungen oder Leistungsempfang würde ich. Also ich sag mal, natürlich ist man immer im Kontakt dann, ne, auch in den jeweiligen Hilfen, aber es braucht das nicht. Also es braucht keine Diagnose, um eine Unterstützung zu bekommen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich schon, es braucht eine Prüfung, ne, der Erziehungsfähigkeit und dann die Prüfung, welche Hilfe dann am notwendig und geeignet scheint.
Nicht für die Obhja.
Genau,
nicht für die offene Kinder- und Jugendarbeit.
Genau. Für andere Bereiche auch nicht.
Für andere Bereiche auch nicht, genau. Kita nicht.
Kita nicht. Es ist eine andere.
Ja. Und da ist ja schon irgendwie, also der Anspruch der klinischen Jugendhilfe, ich habe es nochmal so nachgeschaut, ist ja, dass da, wo die sozialpädagogischen Interventionen an Grenzen kommen, aufgrund entsprechender Störungen oder Herausforderungen im Verhalten der Kinder und Jugendlichen, da im Prinzip die klinische Jugendhilfe irgendwie ansetzen und auch Angebote machen muss. Und das kann, wenn ich mir so gewisse Träger angucke, gerade im stationären Kontext, kann das ja eine Rolle spielen. Deswegen, ich weiß, ich habe irgendwie viele Kinder mit Traumatisierung, posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen, Verhaltensstörungen und so weiter. Dann kann es doch auch, jetzt lassen wir, können wir ein bisschen Richtung Chancen auch mal gucken, kann das nicht auch eine Chance sein, im Angebotsportfolio der Jugendhilfe zu sagen, es macht ja eigentlich auch Sinn, über die Risiken sprechen wir gleich übrigens auch noch. Macht das nicht auch vielleicht Sinn, da ein Angebot zu haben, was auch breit ist? Statt, wir hatten vorhin den Bildungsbus irgendwann mal in der Folge, ne? Also der Bildungsbus, der dann loszingelt, und so habe ich jetzt den Therapiebus, der ständig irgendwie zu niedergelassenen Psychotherapeuten aufbricht. Macht es nicht auch Sinn, da ein entsprechendes Angebot vor Ort zu haben?
Definitiv, aber die Frage ist dann trotzdem, wer macht es dann? Ne? Also an dem Ort verschiedene Disziplinen zusammenzuführen, dem kann ich schon viel abgewinnen. Dass jetzt sozusagen da nochmal die Rollen sich verändern, da habe ich schon gewisse Fragezeichen. Es ist schon echt ein schwieriges Feld, auch ein ziemliches Dilemma. Also wie viel Wissen dazu braucht es? Ja.
Schwierig, wir trinken erstmal einen.
Ja, also das ist echt. Man merkt, das ist nicht so unser Thema. Also ich finde es gleichzeitig wichtig, dass wir darüber sprechen.
Und ich erlebe auch in der Praxis durchaus auch häufig Fachkräfte, die dem auch viel abgewinnen können.
Ist das nicht
so
auch
eine
wieder,
Diagnostik?
Ist das nicht auch wieder das, was wir eigentlich mit dem System schon nicht mehr wollten? Mhm. Ist das so dieses sich danach sehen nach klaren Diagnosen, klaren Antworten.
Den Fall an die Wand irgendwie nageln zu können und zu wissen, was ist, wie sieht das Bild eigentlich aus.
Und wir sehen das auch aktuell, wenn man die fachpolitischen Diskussionen auch auf Bundesebene anguckt, Stichwort 18. Kinder- und Jugendbericht, das steht sogar im Titel drin, der wird ja gerade geschrieben und soll erscheinen, es geht auch um Wirksamkeit. Und sobald wir in diese Richtung der Wirksamkeit kommen, haben wir es natürlich schwierig. Wenn wir nochmal an diese Folge 2 zurück, Bildung denken, dafür stehen ja die Handlungsfelder auch, ist deutlich schwieriger messbar. Und diese klinische Perspektive erweckt zumindest den Eindruck, dass sie für diese Wirksamkeitsfragen was anzubieten hat. Aber wenn wir mal ein Beispiel nehmen, zum Beispiel auf Jugendfreizeiten. So, da haben wir natürlich häufig junge Menschen dabei, die ein medizinisch verordnetes Medikament im Bereich ADHS, Ritalin, Medikinet, wie auch immer, mitbekommen. Und wo sich dann ja die Frage darum dreht, wie gehen wir jetzt damit um? So, der junge Mensch selbst berichtet, dieses Medikament hat Nebenwirkungen, keine Ahnung, Magenschmerzen oder ich bin irgendwie nicht so ganz da und würde das gerne nicht nehmen. Wir in diesem System haben die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn die Eltern und der junge Mensch dem nichts abgewinnen können, das dort auch zu nehmen, spricht nichts dagegen, das auf dieser Fahrt auch nicht zu nehmen. Wenn der junge Mensch sagt, für mich ist das akzeptabel und ich sehe keinen positiven Effekt und wir haben auch nicht das Gefühl, dass das den ganzen Rahmen dann sprengt, dann kann ich schon dem viel abgewinnen, trotz so einer Diagnose, zu sagen, wir wählen dann einen anderen Weg und probieren da was aus. In so einem schulischen Kontext, wo man dann noch irgendwie was lernen muss und in der Gruppe still sitzen muss und da in dieses System irgendwie reinpassen muss, kann vielleicht der junge Mensch dem auch was abgewinnen. Aber das ist zum Beispiel so ein Bereich, wo man ja unmittelbar damit konfrontiert ist, mit dieser Perspektive. Und natürlich muss ich dann dieses Störungsbild, diese Diagnose kennen und sehen, wie äußert die sich und wo ist die vielleicht dann auch inkompatibel mit Gruppenprozessen. Würde aber schon immer dafür argumentieren, wenn wir die Möglichkeit haben, darauf zu verzichten, hier dann ja, why not? Ne? Also, ja, oder wie seht ihr das? Also, keine Ahnung, ich kann es an so einem Beispiel, finde ich das irgendwie. Oder?
Ja, also, ich finde es nach wie vor schwierig. Also, ich finde, man kann ja nochmal zusammenfassen, wo es vielleicht, wir nähern uns mal anders an. Wir können ja mal gucken, wo es Sinn macht und dann skizzieren wir nochmal vielleicht, wo wir wirklich auch Probleme sehen, weil gerade im Kontext so Therapeutisierung, Klinifizierung und so weiter, Störungsorientierung kann man das ja auch kritisch sehen. Also ich glaube, dass es natürlich irgendwo sinnvoll sein kann, wenn es um Verhaltensproblematiken geht, wenn es um Traumatisierungen geht, wenn es vielleicht auch darum geht, dass pädagogische oder sozialpädagogische Begleitungs- und Unterstützungsformate scheitern. Wenn man einfach immer wieder, gerade immer das Beispiel stationäre Wohngruppe, wenn man immer wieder merkt, mit den eigenen Konzepten kommen wir da nicht weiter, sondern wir müssen, also das merkst du ja auch in der Praxis, das ist ja hochgradig attraktiv. Also ich weiß nicht, wie eure Wahrnehmung so ist, aber auch wenn ich in die Erziehungsberatung gehe, da wollen alle klinisch arbeiten oder auch in der stationären Jugendhilfe, alle wollen da irgendwie klinisch irgendwie tätig sein, weil sie sagen, ne, da berufen sich die wenigsten irgendwie auf pädagogische Konzepte, manchmal habe ich das Gefühl. Und ich glaube, da kann es natürlich Sinn machen, wenn es ein entsprechendes Angebot ist, was da auch entsprechend Jugendliche unterstützen will. Aber hänge immer an der Frage der Qualifikation. Das merke ich immer wieder. Also wer macht's denn dann?
Und unsere Sozialarbeitende, ich würde sagen, wahrscheinlich hier auch, also oder die wir ausbilden, die bilden wir für vieles aus, aber nicht dafür, dass sie Diagnosen überhaupt stellen können. So, ich würde immer sagen, meine Studierenden erkennen Grenzen an, hoffentlich. Dafür habe ich sie gut ausgebildet, aber nicht, dass sie Diagnostik machen können.
Also so klassische klinische Diagnostik, ja. Meinst du jetzt? Ja. Ja, weil dieses biopsychosoziale Modell wird ja auch breit rezipiert in der klinischen Jugendhilfe und auch in der klinischen Sozialarbeit. Und da frage ich mich auch manchmal, also könnte ich das jetzt qua meiner Ausbildung eine biologische angehauchte Diagnostik oder eine psychologisch angehauchte Diagnostik machen? Ist das meine Aufgabe? Also jetzt mal ernsthaft gefragt.
Ich glaube eigentlich nein. Also du bist ja nicht für qualifiziert und das ist dann auch eine Gefährdung eigentlich, oder?
Ja, aber ich glaube, aus dem Diskurs heraus würden die Leute, glaube ich, schon sagen, ja. Die klinische Sozialarbeit machen, die können das. Also die können das quasi. Und dann finde ich auch die Abgrenzung, da sind wir auch beim Thema Multiprofessionalität,
ja.
Und dieses Kooperationsmodell, da arbeite ich mit Leuten zusammen, die das einschlägig können. Aber es hat ja auch so ein bisschen so einen Anspruch von, naja, eigentlich kann die soziale Arbeit jetzt irgendwie alles.
Mhm.
Auch die Sachen, die eigentlich jetzt PsychologInnen machen müssten. Also deswegen, ich bin so hin und her gerissen. Ich sehe die Vorteile im Sinne einer ganzheitlichen Fallbearbeitung vielleicht eher ohne diese institutionellen rechtlichen Schnittstellen und Stolpersteine. Auf der anderen Seite frage ich mich auch echt, ist das eigentlich unser Job?
Wahrscheinlich müssten wir, ich kann mir vorstellen, weiß ich nicht, wenn jetzt Psychologen oder Psychotherapeuten mit am Tisch sitzen würden, würden die vielleicht auch deutlicher sagen, wo sie an ihre Grenzen kommen und würden auch sagen, Diagnostik schön oder gut, die haben wir jetzt. Aber daraus resultiert nicht unbedingt gleich ein Behandlungsplan oder irgendwie sowas. Ne? Also selbst wenn du diese Diagnose dann hast und die vielleicht hilfreich ist, um Dinge einzuschätzen, ist die Lösung in diesem Bereich ja häufig dann doch eine pädagogische, die auch nicht leisten können. Also wenn wir zum Beispiel den Klinikalltag angucken, dann ist ja eine große Herausforderung schon die Anschlussperspektive nach so einem KJP-Aufenthalt, wo sehr viel Luft nach oben noch ist, wo die Systeme noch nicht so verschränkt zusammenarbeiten.
Mhm.
So, also man braucht in der sozialen Arbeit, in Handlungsfeldern schon ein deutliches Wissen, glaube ich schon, zu diesen Dingen, Grundwissen dazu. Bei der Diagnose dann andere. Und sobald es dann wieder an die Unterstützung geht, die gleichberechtigte Zusammenarbeit. Hm. Also ich sag mal, selbst wenn ich dann eine Diagnose habe, ja gut, ja, was machen wir da? Wir können ja irgendwelche Kliniken oder Medikamente oder sowas. Ne? Also es geht ja dann auch darum zu gucken, was ist denn die Unterstützung? Die ist ja nicht immer Therapie.
Hm. Ja, weil dann können wir auch nochmal über so kritische Sachen sprechen, weil ich finde, die Gefahr ist doch durchaus, dass so eine klinische Orientierung nachher nicht die ganze Kinder- und Jugendhilfe, aber zumindest die Arbeitsfelder, die auch klinische Einflugschneisen haben, sehr stark dominiert, auch in den Perspektiven und Theorien und Konzepten, die da angelegt werden. Also wir haben ja gerade schon gehört, Wirkungsorientierung, also da geht es ja dann schon relativ schnell in so eine Richtung von, sind das denn auch alles wirksamkeitsgeprüfte Verfahren und so. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, in gewissen Kontexten, gerade wenn es um Bildung geht, Erziehung und Entwicklung, da kann man ja auch nicht mal, also da gibt es dieses Harte meistens ja gar nicht, weil das ja auch subjektiv total unterschiedlich ist, ob jetzt irgendwie was
wirkt. Also Wenn ich aus der Adressatinnenperspektive denke, dann muss man sich doch auch fragen, was wirkt für wen und gibt es das überhaupt oder können die das überhaupt erkennen und sehen und ist es hilfreich, da hinzuschauen?
Ja, genau. Und bei gewissen Sachen macht es das wahrscheinlich schon. Ne? Also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt in der stationären Jugendhilfe mit jemandem da zu tun haben, der wirklich hochgradige posttraumatische Belastungsstörung hat und ich habe nichts im Repertoire. Also fachlich gesehen.
Ja.
Also die schließen auch eine Lücke und können, also es braucht die multiprofessionelle Zusammenarbeit, finde ich, an der Stelle.
Absolut. Und gleichzeitig ist ja auch das, was Olli gesagt hat, die Alltagsbegleitung, die bleibt ja trotzdem bei den pädagogischen oder sozialpädagogischen Personal hängen. Also insofern könnte das ja auch wiederum auch ein Plädoyer dafür sein. Eigentlich müssten alle Sozialpädagogen je nach Arbeitsfeld dann doch irgendwie eine klinische Expertise.
Ja, ich sag mal, eine klinische Expertise ist ja nochmal das eine, aber ein klinisches therapeutisches Handeln dann ja auch nochmal was anderes. Ne? Also da ist mir das halt auch noch zu schwammig, was jetzt genau klinische Jugendhilfe dann genau ist. So, ne? Ich glaube schon, dass wir Luft nach oben haben, nochmal was so eine klinische Perspektive angeht. Die ist vielleicht auch nicht so deutlich präsent, weil wir halt so dieses pädagogisch Betreuung, diese ne? Perspektive, ihr wisst ja, was ich meine, haben.
Bla, bla.
und halt da Entwicklung sozusagen, was ist, was so langfristig angelegt ist. Aber es ist halt schon auch irgendwie, ja, ich sag mal, eine große Herausforderung da irgendwie in diesem Feld, ne? Ein bisschen Ratlosigkeit.
Ja, weil wir auch keine abschließenden Antworten da an der Stelle finden. Und wenn wir nochmal an die systemische Folge denken, natürlich sehr stark aus unserer Berufsbiografie argumentieren. Ne? Es mag Leute geben, die immer schon im klinischen Bereich tätig waren und sagen, nee, das geht gar nicht anders.
Die sagen, dass die systemische Sichtweise da völlig wirr ist und dass es mehr Fakten braucht und dass Menschen mehr nach Fakten auch funktionieren und so. Das ist natürlich spannend.
Ja, ein Diskurs, den wir nicht abschließend auflösen können. Aber natürlich, glaube ich, konnten wir jetzt mal so ein bisschen andiskutieren, wo es da Chancen und Grenzen einfach gibt. Ich finde, Olli, du könntest noch was Anekdotisches einbringen. Du hast mal erzählt, dass...
Na, eben ja.
Also ich habe ja KJP-Berührungspunkte, sage ich mal so. Aber das war keine Kooperation. Also ich habe mehrfach junge Menschen erlebt, die, wie jeder, also wie ganz viele natürlich, sozusagen die den stationären Bereich verlassen haben. Und dann ambulant durch Jugendhilfe weiter begleitet wurden, teilweise vorher auch schon bestand. Da hätte ich mir mehr Zusammenarbeit gewünscht. Teilweise funktioniert dieses System auch so ein bisschen starr. Also ich habe mal ein Beispiel, ist ein junger Mensch, der hatte von uns oder von mir ambulante Hilfe, war glaube ich Erziehungsbeistand und war psychotherapeutisch ambulant versorgt und hatte da so einen Anti-Suizid-Vertrag mit der Therapeutin gemacht und der sah verschiedene Stufen vor, an wen dieser junge Mensch sich wenden sollte, wenn er das Gefühl hat, es geht nicht mehr, ich möchte mir das Leben nehmen. Und ohne gefragt zu werden, war ich auch eine Stufe innerhalb dieses Ablaufs.
Ja,
ich glaube, an Position 3 war ich. Erst war die Person, dann die Person und Nummer 3 ist, ich rufe Olli an. Und ich erinnere mich noch genau daran, dass das war dann irgendwie so ein Freitagabend, keine Ahnung, 19, 20 Uhr, Diensthandy klingelte. Dieser junge Mensch berichtet, eigentlich hieß Antisuizidvertrag, ich melde mich, bevor ich irgendeinen Scheiß mache. Nicht dann, wenn ich es schon gemacht habe. Ja, ich bin leider rangegangen, oder was ist leider, war gut, ne? Aber da hatte der schon, ich glaube, 20 Ibus sich reingeknallt Und ich war die einzige Person, die plötzlich das jetzt wusste. So, und was macht man dann? Gut, natürlich erstmal Giftnotruf angerufen, informiert, ist das jetzt ein Problem? Ne, die sagten, nee, dem wird nur übel. Aber es war natürlich auch klar, dass wir an diesem Abend noch einen Ausflug zur KJP machen. In der Hoffnung, dass er da aufgenommen wird. Und es war dann irgendwie schon, keine Ahnung, 10, 11 Uhr, bis wir da irgendwie eintrudelten. Und die Bereitschaftsärztin fragte dann, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Wie stark ist das Bedürfnis, sozusagen dir das Leben zu nehmen? Und auf einer Skala von 1 bis 10 oder so. Der sagte dann irgendwie 7. Und dann hat die gesagt, okay, wie viel war es vorher? Sagte er 9. Und da hat sie gesagt, okay, dann nehmen wir dich jetzt nicht auf, ihr könnt wieder fahren. Und dann saßen wir bei Meckes, also Fastfood-Werbung gemacht, haben dann danach noch zusammengesessen und meine Aufgabe war dann wieder, das Ganze aufzugreifen, weil das natürlich ein heftiger Abend war. Und die diagnostisch-therapeutische Einschätzung war nicht eine Aufnahme, wieder zurückverwiesen in den ambulant-sozialpädagogischen Bereich. Und ja, war das so eine Anekdote wie du?
Ich meinte eigentlich das aus den USA, aber ist auch gut.
Ach, aus den USA.
Das, nein, weil ich glaube, abschließend könnte man ja schon nochmal darauf hinweisen, dass das natürlich auch total viel damit zu tun hat, wie ich soziale Arbeit denke. Also wie der Fachdiskurs um soziale Arbeit ist.
Der ist auch deutsch geprägt. Ne? Genau. Also ich sag mal, da haben wir in den USA, ist natürlich dieses Clinical Social Work schon spielt eine ganz große Rolle, gerade auch im Bereich Kinderschutz. Die sind ja fast, aber es ist eine ganz andere Rolle. Ne? Die sind ja fast in so einer Polizei-Variante, CBS oder CBC oder wie auch immer die heißen, dieser Child Protection Service da.
Good Cop,
ja, die, nicht, die ja. gehen also, mit der Polizei in die Familie, haben so eine Marke dann da und so will ich das gar nicht hier haben. Also das ist schon so eine, und die sind ja in ihrer Ausrichtung schon sehr stark so geprägt. Da spielt dieses Clinical Social Work schon eine große Rolle. Da haben wir hier in dem deutschen Diskurs in der Entwicklung, glaube ich, schon eine andere Linie, der ich sehr viel abgewinnen kann. Mit Blick auf die Uhr haben wir jetzt zwei Anekdoten, also Anekdote und eine Information. Ich bin gespannt, wie sich das in Deutschland weiterentwickeln wird. Ich glaube schon, dass wir mehr davon hören werden.
Glaube ich auch.
Mal gucken.
Ja, Jana. Aber wir lauschen jetzt erstmal Janas Abschlussfrage und gucken mal, wie sich es weiterentwickeln wird.
Ja, ich hänge immer noch so ein bisschen an der Frage danach, wann ist Diagnose hilfreich, wann nicht. Und ich würde gerne an unsere Zuhörenden fragen, wann war es das letzte Mal hinderlich, dass ich in Schubladen sehr gedacht habe? Und wann habe ich mir das bewusst gemacht, dass es gerade hinderlich ist?
Ja. Also, ihr merkt, es ist immer deep bei uns. Es geht immer deep rein.
Voll rein.
Voll, ja. Also, ich hänge immer noch bei dem Eierlikör von der letzten Folge. Das muss ich verarbeiten.
Dass Olli den einfach ausgetrunken hat und du den nicht bekommen hast.
So. Nee, dass wir nicht wussten, was drin war.
Ja.
Aber egal.
Aber Olli hat ihn gerne getrunken.
Ja, schmeckt doch sehr, sehr lecker. Das Glas war halb voll.
Damit fangen wir jetzt nicht nochmal an. In diesem Sinne,
schönen Tag euch.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, bis bald.
Ciao.